Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Das Steuerabkommen mit Deutschland ist in der Schwebe. Zauberwort und Zankapfel zugleich ist die Abgeltungssteuer, wir berichten. Für immer mehr ältere Menschen im Land und chronisch Kranke braucht es im Gesundheitswesen neue Modelle für Versorgung und Pflege. Im Berner Oberland gibt es ein solches Modell bereits in der Praxis. Die Arbeitgeber erklären, was sie von sogenannten Whistleblowern halten. Im Prinzip nichts und wollen sie auch nicht geschützt haben. Die Opposition in Burma feiert einen großen Wahlsieg, der in Tat und Wahrheit wohl nur ein ganz bescheidener ist. Und die faszinierende Mischung von Boccia und Schach auf blankem Eis heißt Curling. Wir reden um eins mit der Schweizer Weltmeisterin Miriam Ott und mit dem Spitzencurler Marco Seckler über das laufende WM-Turnier in Basel. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Ursula Furgler.
Die Regierung des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen will auch künftig Daten über deutsche Steuersünder im Ausland kaufen, trotz der Schweizer Haftbefehle gegen drei Finanzbeamte. Wer die Gesellschaft betrüge, mache sich strafbar und müsse mit einer Verfolgung durch die Behörden rechnen, sagte Finanzminister Norbert Walter-Borjans in einem Zeitungsinterview. Die nötigen Informationen müsse sich der Staat auch mit dem Ankauf von Daten-CDs beschaffen können. Die Schweizer Haftbefehle gegen die drei Steuerfahnder bezeichnet der SPD-Politiker als einen massiven Einschüchterungsversuch. Im schweizerischen Gesundheitswesen braucht es neue Versorgungsmodelle. Das hält eine Arbeitsgruppe von Bund und Kantonen in einem Bericht fest. Zum einen wird diese Forderung damit begründet, dass die Menschen immer älter würden und weil die Zahl der chronischen Erkrankungen zunehme, steige die Nachfrage nach ärztlichen und pflegerischen Leistungen. In der ambulanten medizinischen Versorgung sei jedoch ein Mangel an Hausärzten und Pflegepersonal absehbar. Besonders betroffen sind nach Ansicht der Experten die ländlichen Gebiete. Der Schweizerische Arbeitgeberverband ist mit mehreren Forderungen an die Öffentlichkeit getreten. So sollen sogenannte Whistleblower nicht speziell durch das Gesetz geschützt werden. Thomas Daum, Direktor des Arbeitgeberverbandes, ist der Ansicht, dass Whistleblower oft nicht wirklich beurteilen könnten, ob in einem Unternehmen relevante Missstände vorliegen. Weiter äußerte sich der Arbeitgeberverband zur beruflichen Vorsorge. Viele Pensionskassen seien in Schieflage. Deshalb müssten das Rentenalter erhöht und der Umwandlungssatz im Gegenzug gesenkt werden. Noch nie war die Arbeitslosigkeit in den Euro-Staaten höher als im Februar. Im vorletzten Monat wurde eine durchschnittliche Quote von 10,8% errechnet, wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Das sind 17 Millionen Arbeitslose in den 17 Staaten mit dem Euro als Währung. Am tiefsten ist die Arbeitslosigkeit in Österreich mit 4,2%, am höchsten in Spanien mit 23,6%. In Burma hat die Oppositionspartei von Aung San Suu Kyi bei der Nachwahl eine deutliche Mehrheit erreicht. Von den 45 zur Wahl stehenden Sitzen habe die Nationale Liga für Demokratie 44 Mandate gewonnen, gab die Partei bekannt. Die Wahl sei ein Triumph des Volkes, sagte Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi vor tausenden Anhängern. Die Leiterin der Wahlbeobachtermission der EU zeigte sich mit dem Ablauf der Wahl grundsätzlich zufrieden. Die Militärregierung hält nach wie vor die absolute Mehrheit der insgesamt 1160 Parlamentssitze. Im Westen Sibiriens sind bei einem Flugzeugabsturz mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. 12 Personen wurden lebend geborgen. Beim Unglücksflugzeug handelt es sich um eine zweimotorige Turbopropmaschine einer russischen Gesellschaft. Sie stürzte aus noch unbekannten Gründen kurz nach dem Start in der Nähe der Stadt Jumen ab. Die vor 100 Jahren gegründete Schweizer Stiftung Pro Juventute hat erstmals seit 15 Jahren kein Defizit gemacht. Sie verzeichnete im letzten Jahr einen Gewinn von 16.000 Franken. Letztes Jahr nahmen die Spenden und Zuwendungen der Kinder- und Jugendorganisation auf 6,5 Millionen Franken zu. Der Verkauf von Briefmarken hingegen ging noch einmal um 5% zurück. Im letzten Jahr nutzten über 300.000 Kinder und Jugendliche sowie zahlreiche Lehrpersonen und Schulen die Angebote von Pro Juventute. Die Stadt Zürich vereinfacht die Bewilligungspraxis für Jugendveranstaltungen. Sie reagiert damit auf Ausschreitungen nach illegalen Partys im letzten September. Ab diesem Sommer führt die Stadt testweise sogenannte Jugendbewilligungen ein. Diese können telefonisch spätestens 8 Tage vor Durchführung eingeholt werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 400 beschränkt. Die Partys dürfen nicht kommerziell sein und eine Person muss die Hauptverantwortung übernehmen. Die bernischen Kantonsstraßen werden in Zukunft weniger oft gereinigt. Aus Spargründen kürze das kantonale Tiefbauamt die Leistungen für den betrieblichen Unterhalt, teilt die bernische Staatskanzlei mit. So werde die ordentliche Reinigung in ihrem Umfang halbiert. Und Böschungen würden nur noch gestutzt, wenn sie die Sicht behindern.
12.36 Uhr. In Deutschland ist die Sache klar. Die Regierung will das Steuerabkommen, die Opposition will es nicht. Und wie viel Rückhalt hat das Papier eigentlich in der Schweiz? Antworten in den nächsten Minuten. Und weitere Stichworte: das Gesundheitszentrum in Meiringen, ein beispielhaftes Modell für die Zukunft. Whistleblower, sind das schäbige Verräter von Betriebsgeheimnissen oder mutige Helden? Und Burma, der Wahlerfolg der Friedensnobelpreisträgerin weckt große Hoffnungen, die fast nur enttäuscht werden können. Jetzt Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.225 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,46 gehandelt, der Dollar zu 90,17 Rappen. Das Wetter. Heute ist es in den meisten Regionen sonnig, im Süden lockern die Wolken zum Teil auf. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 17 Grad, in den föhnigen Alpentälern wird es etwa 19 Grad warm. Am Dienstag ist es im Norden noch zeitweise sonnig bei 18 Grad. Lokal fällt etwas Regen, besonders in Juranähe. Im Süden ist es stark bewölkt, zeitweise regnet es bei 15 Grad. Am Mittwoch wird es wechselhaft und etwas kühler, bei 12 Grad im Norden und 15 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Westschweiz auf der A9 Richtung Martigny ist die Autobahnausfahrt Montreux wegen eines Unfalls weiterhin gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert und in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Effretikon und dem Brütiseller Kreuz Stau wegen einer Baustelle.
Es ist gerade nochmals eine Stufe emotionaler geworden, seit die Schweizer Bundesanwaltschaft Haftbefehl erlassen hat gegen 3 deutsche Steuerfahnder, vor allem in Deutschland, wo die jüngsten Vorgänge den Widerstand der linken Opposition befeuern. Und wie sieht das in der Schweizer Politik und bei den Schweizer Banken aus? Bröckelt auch hier die Unterstützung für das Abkommen, wie man lesen konnte? Oliver Washington hat sich umgehört.
Hat das Steuerabkommen noch eine Zukunft oder ist es bereits gestorben? SP-Fraktionschef Andy Tschümperlin meint:
Es ist noch nicht gestorben, aber es ist sicher auf der Schwebe.
Auf der Schwebe und also bereits auf der Intensivstation?
Vor der Intensivstation.
Man habe unterschätzt, dass die Abgeltungssteuer, das Konzept also, dass ausländische Bankkunden ihr Geld anonym in der Schweiz deponieren können, dem Gerechtigkeitsempfinden in Deutschland widerspreche.
Wahrscheinlich ist die Frage auch der Abgeltungssteuer halt eine Frage, die bereits vorher nicht so eindeutig bewertet werden konnten, wie das zum Teil bürgerliche Politikerinnen und Politiker immer wieder in den Vordergrund rücken. Das war auch vorher schon so, dass diese Abgeltungssteuer vor allem in linken Kreisen sehr stark kritisiert wird. Und das ist im Moment einfach die Frage, die sich jetzt stellt.
Gleichwohl halten die Bürgerlichen hierzulande nach wie vor an der Abgeltungssteuer fest. So auch SVP-Präsident Toni Brunner.
Das Modell der Abgeltungssteuer würden wir unterstützen, weil damit würde auch der Schutz der Privatsphäre der Bankkunden gewahrt. Aber so wie jetzt die neueste Entwicklung ist, sollte man ein Abkommen nicht abschließen, weil man kann nicht um jeden Preis ein Abkommen abschließen. Und Deutschland fordert, fordert, fordert und die Schweiz darf jetzt nicht mehr weiter nachgeben.
Das heisst für Bankenprofessor und SVP-Mitglied Hans Geiger, man soll das Abkommen sterben lassen.
Davon bin ich überzeugt, ja. Das Beste wäre, wenn das Abkommen nicht zustande käme.
Davon hält FDP-Fraktionschefin Gabi Huber gar nichts. Sie steht nach wie vor hinter dem Vorschlag des Bundesrates und spielt den Ball Deutschland zu.
Das Nachbarland wäre gut beraten, diese Chance zu nutzen. Und wenn es doch nicht zustande kommt, dieses Abkommen, dann ist der Bundesrat gefordert, eine grundsätzlich neue Strategie zu erarbeiten.
Von einem Plan B, dem Einschwenken auf den automatischen Informationsaustausch allenfalls, will Gabi Huber dann aber doch nichts wissen.
Es braucht auch aus Schweizer Sicht keinen Plan B, weil wir bereits eine gute Offerte gemacht haben. Aber es ist natürlich so, dass man zurück auf Feld 1 müsste.
Sich bereits jetzt Gedanken machen, was, wenn das Abkommen scheitern sollte, dagegen wehrt sich auch CVP-Fraktionschef Urs Schwaller.
Das ist eigentlich typisch schweizerisch. Ich habe festgestellt, in den letzten Wochen, jedermann spricht jetzt bereits über die nächste Etappe. Wir sind immer einen Schritt fast vorauseilend. Wir schwächen immer die Verhandlungsposition, dass bevor wir eine Etappe abgeschlossen haben, sind wir bereits einen Schritt weiter.
Die Bürgerlichen stehen noch hinter der bisherigen Strategie des Bundesrates. Nachdem der Bundesrat letzte Woche nochmals Konzessionen machen musste, will sich die Banquiervereinigung auch heute noch nicht positionieren. Sprecher Thomas Sutter will das neue Abkommen erst genau prüfen und formuliert vier Bedingungen.
Erstens muss die Anonymität, also der Schutz der Privatsphäre, gewahrt bleiben. Zweitens muss das Abkommen weiterhin auf allen Steuerzahlungen abgeltende Wirkung haben. Das heißt, dass die Steuern als bezahlt gelten. Drittens müssen die Steuersätze, die in der Schweiz erhoben werden, vergleichbar sein mit den Steuersätzen in Deutschland. Und viertens darf der bilaterale Marktzutritt, der etwas verbessert werden konnte, nicht wieder verschlechtert werden.
Sobald der Bundesrat die Änderungen publik macht, werden sich auch die Banken positionieren müssen. Das wird diese oder nächste Woche der Fall sein.
Ländliche Gebiete in der Schweiz haben zunehmend ein Problem. Es fehlen Hausärzte, die tägliche Krankenpflege ist nicht mehr gewährleistet. Für Operationen müssen Patienten immer weiter reisen. Was in Deutschland, Finnland oder den USA schon gang und gäbe ist, soll deshalb auch in der Schweiz Einzug halten. Eine stärkere Zusammenarbeit unter Ärzten und Pflegepersonal in Gesundheitszentren, Gruppenpraxen oder Ärztenetzwerken. Das sagen die kantonalen Gesundheitsdirektoren und das Bundesamt für Gesundheit. Caroline Arn.
Eine Errungenschaft der modernen Schweiz ist ein längeres Leben. Mit der Kehrseite auch das Risiko für längere Krankheiten steigt. Mehr ärztliche Betreuung und Pflege wird die Gesellschaft künftig also brauchen. Doch gerade bei den Hausärzten und dem Pflegepersonal zeichnet sich bereits heute ein Mangel ab. Deswegen haben sich Ärzte, Pflegende, die Kantone und der Bund zusammengesetzt und beraten. Sie sind sich einig, neue Modelle braucht das Land. Das Zauberwort heißt Zusammenarbeit. Ärzte, Pflegefachpersonen, Physiotherapeutinnen und anderes Fachpersonal sollen nicht nur im Spital, sondern auch in der Praxis zusammenspannen. In Gesundheitszentren, Gruppenpraxen. Das System der Einzelkämpfer habe ausgedient, sagt Michael Jori, Zentralsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz.
Ich vergleiche das etwas mit dem Leiterli-Sterben in den kleinen Gemeinden. Das heißt, sobald das Angebot dann zentral und auch koordiniert anderswo zu haben ist, dann wird jemand, der für sich allein schaut, auch wenn er sich abstrampelt, keine Zukunft mehr haben.
Sich alleine abstrampeln, das wollen immer weniger. Drum gäbe es bereits jetzt beispielsweise einen Mangel an Hausärzten, vor allem auf dem Land, sagt Stefan Spiecher, Vizedirektor des Bundesamtes für Gesundheit. Deshalb müsse die Arbeit attraktiver werden.
Es kommen Personen nach, die nicht mehr bereit sind, in den sogenannten alten Strukturen zu arbeiten, sprich beispielsweise bei den Ärzten und Ärztinnen in Einzelpraxen, sondern man will Teilzeit arbeiten, vernünftige Arbeitsverhältnisse haben, und das sind große Herausforderungen.
Diese Entwicklung wollen die Kantone unterstützen. Sie könnten finanzielle Starthilfe bieten oder eine Liegenschaft zur Verfügung stellen, aber nur solchen gemeinschaftlichen Modellen, quasi medizinischen Großverteilern. Diese Modelle werde es geben, sagt Stefan Spicher, egal ob nun das Stimmvolk im Juni Ja oder Nein sage zur Managed Care, zur Vorlage, die Ärztenetzwerke fördern will.
Man sieht ja jetzt auch schon an den Beispielen, die vorhanden sind in der Schweiz, aber natürlich auch im Ausland, dass sie sich entwickeln, dass sie möglich sind. Es sind also keine Fantasieprojekte und Produkte. Auf der anderen Seite wird die Managed Care-Vorlage Schub geben. Das heißt, man wird dann mehr Unterstützung noch haben und in diese Richtung vorangehen.
Falls die Vorlage angenommen würde. Sonst gehe die Entwicklung wohl einfach etwas langsamer.
Caroline Arn. Eines der wenigen bereits existierenden Gesundheitszentren der Schweiz steht in Meiringen im Berner Oberland. Dort musste das Bezirksspital vor einigen Jahren aus finanziellen Gründen schließen. Aus der Not machten die Verantwortlichen eine Tugend und gründeten in den Räumlichkeiten des ehemaligen Spitals eben das Gesundheitszentrum Meiringen. Es ist nicht nur die erste medizinische Anlaufstelle für die Bevölkerung, sondern bietet auch ein Rezept gegen den Hausarztmangel auf dem Land, wie der Augenschein von Monika Zumbrunn zeigt.
Praxis, Dr. Raphael Ramon.
Ja, grüß dich, Frau Fuhrer.
Es ist ein ruhiger Morgen in der Praxisgemeinschaft der drei Hausärzte im Gesundheitszentrum Meiringen. Ab und zu klingelt das Telefon. Im hellen Wartezimmer blättern ein paar Patienten in Zeitschriften. Dr. Karl Häfele praktiziert seit rund einem Jahr im Gesundheitszentrum. Vorher war er 30 Jahre lang Hausarzt im benachbarten Innerkirchen. Den Wechsel nach Meiringen machte Karl Häfele schweren Herzens, aber mit gutem Grund.
Ich komme ins Pensionsalter. In Innerkirchen ist es mit der heutigen Situation unter den Hausärzten sehr schwierig bis unmöglich, einen Nachfolger zu finden für eine Einzelpraxis. Und darum habe ich meine Praxis nach Meiringen verlegt.
Das Gesundheitszentrum Meiringen bot Platz für eine Gemeinschaftspraxis. Seine Patienten von Innerkirchen konnte er dank der kurzen Distanz behalten. In der Gemeinschaftspraxis arbeiten alle auf eigene Rechnung. Die Infrastruktur nutzt man gemeinsam. Und der grösste Vorteil, die Zusammenarbeit untereinander.
Gut ist, dass man eng vernetzt ist mit Spitex, Rettungsdienst, Röntgen. Und es ist natürlich auch gut mit den Kollegen. Ich war quasi ein Einsiedler. Jetzt ist man 18, wenn man so schnell etwas reden kann, man kann sich aushelfen. Und so. Also das gibt schon eine Perspektive, die ich nicht vermisst habe, aber die ich vielleicht jetzt neu entdecke.
Rund 8'000 Menschen wohnen im Einzugsgebiet des Gesundheitszentrums. Im modernen Gebäude am Rand von Meiringen haben sich verschiedene Gesundheitsdienste eingemietet. Herzstück ist die Hausarztpraxisgemeinschaft, zusammen mit dem chirurgischen Tagesambulatorium sowie dem gut ausgebauten Rettungsdienst, der rund um die Uhr auch in die entlegensten Gemeinden fährt. Zum Angebot gehören auch eine Röntgenabteilung, Physiotherapeuten, Spitex sowie Mütter- und Väterberatung. Zudem halten verschiedene Fachärzte 1-2 Tage pro Woche sozusagen als Störärzte Sprechstunden ab. Im verwinkelten Warteraum des Tagesambulatoriums sitzt Bruno Scheller. Der Bergführer aus Meiringen hat Probleme mit seinen Hüften. Ohne Gesundheitszentrum müsste er ins Spital Interlaken fahren, 30 Kilometer entfernt. Jetzt, wo Meiringen kein Spital mehr hat, mag man das Gesundheitszentrum zwar als abgespecktes Spital sehen, für Bergführer Scheller ist es besser als gar nichts.
Ja, es ist schon nicht mehr gleich, wie es vorher war. Aber wir haben wenigstens eine Anlaufstelle da noch zu Meiringen, die man hat. Es ist einfach ein bisschen anders. Aber sonst denke ich, das Angebot ist nicht schlecht, was ich da mache.
Bergführer Scheller wird später eine Spritze kriegen gegen seine Hüftprobleme, gesetzt von Rainer Ackermann. Früher war Ackermann leitender Arzt im Spital Meiringen. Heute führt der Chirurg das Tagesambulatorium des Gesundheitszentrums. Er kümmert sich um Notfälle wie Beinbrüche und zweimal pro Woche führt er kleinere Operationen durch, zum Beispiel bei Krampfadern.
Wir haben uns konzentriert auf gewisse Eingriffe eben, die hier auch viel durchgeführt werden und die man vor allen Dingen dann auch ambulant durchführen kann. Und das eben auch in einer Infrastruktur mit entsprechend weniger Personal dann eben auch, dass das alles effizienter genutzt werden kann.
Der Warteraum ist nun leer. In der angelaufenen Zwischensaison hat Chirurg Ackermann weniger zu tun, denn es hat auch weniger Skifahrer und Wanderer. Auch auf Hausarzt Karl Häfele warten keine Patienten mehr. Es ist Mittag geworden. Das Gesundheitszentrum Meiringen sei ein Glücksfall, sagt Karl Häfele. Für ihn persönlich als Hausarzt und auch für die ganze Region.
Das Modell kann jetzt unter den gegebenen Zuständen wieder 30 Jahre funktionieren mit einer Zusammenarbeit, die man pflegen muss, aber die sehr effizient sein kann.
Die Region Meiringen hat zwar kein Spital mehr, gerade für den ländlichen Raum aber bietet das Gesundheitszentrum eine Grundversorgung mit dem Vorteil von vernetzten Fachleuten unter einem Dach.
Das war eine Reportage von Monika Zumbrunn. 12.50 Uhr, 10 vor 1. Sie gehen an die Öffentlichkeit und decken Missstände auf, die Ihnen am Arbeitsplatz begegnet sind, sogenannte Whistleblower. Doch sind Sie Verräter oder Helden? Sollen Sie bestraft oder geschützt werden? Darüber muss in der Schweiz bald das Parlament entscheiden. Für den Schweizerischen Arbeitgeberverband ist der Fall klar, Whistleblower schaden einer Firma, sie dürfen keinesfalls besser geschützt werden. Dominik Meyer zu Pro und Contra.
Zum Beispiel der Fall Hildebrand. Ein Bankangestellter gibt Kontodaten des damaligen Nationalbankchefs an SVP-Politiker weiter und verletzt damit das Bankgeheimnis. Soll er dafür bestraft werden? Ja, sagt Thomas Daum, der Direktor des Arbeitgeberverbands.
Das ist eine strafbare Handlung und selbstverständlich muss diese strafbare Handlung mit Strafe belegt werden. Er muss die Konsequenz seines Handelns auch tragen.
Ganz anders sieht es SP-Nationalrat Daniel Josic. Der Bankangestellte habe im Interesse der Öffentlichkeit gehandelt.
Soweit mir der Fall bekannt ist, handelt es sich hier um eine klassische Whistleblower-Thematik und deshalb sollte er nicht bestraft werden.
Josic hat sich den Kampf für Whistleblower auf die Fahne geschrieben. Er unterstützt zusammen mit FDP-Nationalrat Filippo Leutenegger zwei Frauen, die Missstände im Zürcher Sozialamt publik gemacht haben. Das Bundesgericht verurteilte die Frauen vor kurzem aber, weil sie das Amtsgeheimnis verletzt hatten. Nach dem Richterspruch werden die beiden Politiker nun im Parlament aktiv. Sie verlangen, dass Richter Whistleblower freisprechen dürfen, wenn sie am Arbeitsplatz und bei den Behörden kein Gehör finden und dann an die Öffentlichkeit gehen.
Heute sind Unternehmen schweres Terrain für die Strafverfolgung, weil man die Leute einfach über ihre Geheimhaltungspflichten quasi zum Schweigen verpflichten kann. Und das müssen wir aufbrechen,
sagt SP-Nationalrat Josic und verlangt mehr Schutz für Whistleblower. Der Arbeitgeberverband auf der anderen Seite protestiert. So wird der Tür und Tor geöffnet für Missbrauch, sagt Verbandsdirektor Thomas Daum.
Es geht um einen massiven Eingriff ins Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebern. Da sind wir auf dem Standpunkt, dass der Arbeitnehmer nicht Agent im Unternehmen sein darf. In diesem Vertrauensverhältnis darf der Geheimnisverrat nur ein absoluter Ausnahmefall bleiben.
Daum macht sich Sorgen, denn auch der Bundesrat liebäugelt mit einem besseren Schutz für Whistleblower. Er will festlegen, wann Mitarbeiter Missstände öffentlich machen dürfen und der Bundesrat möchte auch höhere Entschädigungen möglich machen für Whistleblower, die entlassen werden. Das alles sei der falsche Weg, sagt Thomas Daum. Es genüge, wenn Firmen interne Meldestellen schaffen würden für Verdachtsfälle.
Das ist eine Maßnahme des Unternehmens, um seinerseits die Verantwortung wahrzunehmen. Diesbezüglich ist diese Maßnahme nur zu befürworten.
Nein, das genüge eben nicht, kontert SP-Nationalrat Josic.
Beispiel Korruptionsfälle. Wenn Korruptionsfälle in einer Unternehmung vorkommen, hat die Unternehmungsführung unter Umständen gar kein Interesse, das aufzudecken.
Deshalb müsse auch der Gang an die Medien, an die Öffentlichkeit möglich sein. Es ist ein heißes Eisen, das Interesse der Öffentlichkeit auf der einen, die Gefahr des Missbrauchs auf der anderen Seite. Auch der Bundesrat zögert. Seine Reformpläne liegen seit Monaten auf Eis. Nun bringen die Nationalräte Leutenegger und Josic Bewegung in die Debatte. Die Linie zwischen Held und Verräter ist dünn bei Whistleblowern. Die Politik wird entscheiden, wie diese Linie verlaufen soll.
Es sind Bilder aus Burma, die man noch vor kurzer Zeit für völlig unmöglich hielt. Aung San Suu Kyi, die Friedensnobelpreisträgerin, als gefeierte Wahlsiegerin inmitten von jubelnden Menschen. Die Abstimmung sei ein großer Triumph des Volkes, der Beginn einer neuen Ära. In Tat und Wahrheit war bei dieser Wahl ein kleiner Bruchteil der Parlamentssitze zu vergeben. Udo Schmidt aus Burma, das die Regierung dort Myanmar nennt.
Volksfeststimmung vor der kleinen Parteizentrale der Nationalen Liga für Demokratie in Rangoon. Die Anhänger Aung San Suu Kyi feiern den Wahlsieg der Lady, wie die Oppositionsführerin überall in Myanmar genannt wird. Die Anhänger sind begeistert, etwa Tan Damünd Aung Chi. Wir sind jetzt, wo Aung San Suu Kyi gewonnen hat, so glücklich. Nach ihrem Sieg hat das Land endlich bessere Politiker. Jetzt wird alles anders. Und Thao Datun, mitten in einem Meer von roten Fahnen mit dem angreifenden V als Symbol, dem Parteilogo der Nationalen Liga für Demokratie, schreit seine Begeisterung heraus. Aung San Suu Kyi hat die Wahl gewonnen. Ich kann gar nicht beschreiben, was das für mich bedeutet. Wenn Aung San Suu Kyi jetzt ins Parlament einzieht, dann wird sie unsere dringendsten Wünsche erfüllen. Ich glaube ganz fest daran. Und Wünsche gibt es viele. Das Land braucht Arbeitsplätze, einen höheren Bildungsstandard, die Freiheit für wirklich alle politischen Häftlinge, eine tragfähige Aussöhnung mit den ethnischen Minderheiten. Und das heißt vor allem eine Beteiligung der Karen, Shan, Mon und Kachin an der Entwicklung des Landes. Der Blick richtet sich jetzt nach vorn. Wahlbeobachter bescheinigen einen fairen Verlauf der Abstimmung. Nun stellen sich in Myanmar alle die Frage, ob die Sanktionen gegen das Land Schritt für Schritt aufgehoben werden. Die Aufhebung der Sanktionen und damit die Möglichkeit von Auslandsinvestitionen in Myanmar sind auch für Präsident Thein Sein die Triebkraft der Reformbemühungen. Ob Thein Sein Aung San Suu Kyi nun ein Regierungsamt anbieten wird, eine entsprechende Offerte war vor der Wahl durchgesickert. Dies ist die nächste spannende Frage, die sich nun noch vor dem offiziellen Ergebnis der Nachwahl in Myanmar stellt.
ARD-Korrespondent Udo Schmidt. Die Erwartungen der Bevölkerung an Aung San Suu Kyi sind also enorm. Ich fragte DRS-Asien-Korrespondent Urs Morf, sind sie nicht zu groß?
Ja, bei allem Verständnis für die Euphorie, die bei ihren Anhängern jetzt herrscht, aber das ist wahrscheinlich genau das. Also vermutlich kann sie eben nicht alle diese Hoffnungen erfüllen. Denn etwas nüchtern betrachtet ist ja dieser Wahlsieg doch ein sehr bescheidener Sieg und an den Mehrheitsverhältnissen, an den realen Machtverhältnissen im Parlament ändert sich dadurch eigentlich herzlich wenig.
Sie sagen es, an den Mehrheitsverhältnissen im Parlament ändert sich nichts. Würde denn die Opposition mit einer Ministerin Suu Kyi einflussreicher?
Nun, diese Geschichte, dass Suu Kyi einen Ministerposten angeboten werden soll, die geistert schon lange rum. Es soll sich angeblich um den Ministerposten für die ethnischen Minderheiten drehen. Und für die Regierung wäre das natürlich eine sehr gute Lösung. Diese Einbindung von Suu Kyi in die Regierung, das würde ihre Macht legitimieren. Aber das ist genau das Problem für ihre Stammanhänger. Da würde Suu Kyi wahrscheinlich einfach unglaublich an Glaubwürdigkeit verlieren und das kann sie sich deswegen vermutlich nicht leisten.
Die Machthaber im Land haben offensichtlich eine überschaubare Dosis Freiheit und Öffnung zugelassen. Können sie es dabei belassen oder müssen sie unter dem Druck nun weiter öffnen?
Ja, manchmal hat man ja schon den Eindruck, es sei eine Entwicklung in Gang gekommen jetzt, die sich nicht mehr aufhalten lasse. Aber wenn man zurückschaut in Burmas Vergangenheit, da denke ich, da ist doch ein bisschen Skepsis am Platz. Ich denke, die Militärs oder die Machthaber, die jetzigen, die sind ja offiziell Zivile jetzt, die wollen die Öffnung, aber sie wollen, dass dieser Öffnungsprozess und dieser Demokratisierungsprozess, dass der kontrolliert abläuft. Und in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, das Gerät außer Kontrolle, wo ihre Privilegien bedroht sind, da denke ich, dass sie eben doch wie im alten Stil zu ruchlosen Methoden fähig wären.
Sagt DRS-Korrespondent Urs Morf. Gleich eins, Stoff fürs Tagesgespräch, der ist heute cool und heißt zugleich Curling. Und die Gäste im Tagesgespräch sind Weltmeisterin Miriam Ott und Spitzencurler Markus Eckler. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Ursula Furgler.
Die Regierung des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen will auch künftig Daten-CDs über deutsche Steuersünder im Ausland kaufen, trotz der Schweizer Haftbefehle gegen drei Finanzbeamte. In den 17 Euro-Staaten erreichte die Arbeitslosigkeit im Februar einen Rekordstand. Die durchschnittliche Quote betrug 10,8%, das sind 17 Millionen Arbeitslose. Bund und Kantone wollen im Gesundheitswesen neue Versorgungsmodelle. Weil die Zahl der chronischen Erkrankungen zunehme, brauche es neue Modelle in der ärztlichen Versorgung und der Pflege, vor allem in ländlichen Gebieten. In Burma hat die Oppositionspartei von Aung San Suu Kyi bei der Nachwahl eine deutliche Mehrheit erreicht. Die Nationale Liga für Demokratie habe mindestens 43 der 45 Parlamentssitze erobert, gab die Partei bekannt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.